So, der Countdown läuft für Benedict's Talk, Disk Space, The Final Frontier zu Open ZFS. Bitteschön.
Genau, vielen Dank. Also, ich habe mir gedacht, jetzt wo wir so eine Kinoumgebung haben, sollten wir auch mal diese große Leinwand nutzen und mal ein bisschen auch grafisch uns ein bisschen hier rein vertiefen. Worum geht's heute? Ich gebe normalerweise Tutorials oder an Veranstaltungen oder auch an der Hochschule Vorlesungen zu ZFS oder auch zu anderen Themen und habe gemerkt, ja, die sind immer sehr textlastig und Grafik war nie so mein Ding, aber heutzutage gibt es ja diese tollen Illustratoren oder ja, LLMs und Bildgeneratoren und die habe ich mir einfach mal geschnappt, um ein paar nette Bilder zu erzeugen und das Ganze so ein bisschen aufzupeppen. Das heißt, viel Text raus, mehr Grafik rein und das Ganze in so eine kleine Story verpackt. Weil die Bilder, die da rauskommen, die inspirieren dann doch schon ein bisschen, sich mal so was ein bisschen Ausgefalleneres auszudenken. Und das habe ich gemacht, um quasi jetzt hier mal so einen Einstiegstalk zu OpenZFS, dem Dateisystem, zu vermitteln, zusammenzubauen und mal gucken, wie das ankommt. Und es ist ein bisschen als Experiment gedacht. Ich hoffe, das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch ein bisschen lehrreich. Und dass vielleicht der eine oder andere dann auch ein bisschen Interesse dran bekommt, OpenZFS mal einzusetzen. Okay, los geht's. Also, es fing an mit dem großen Plan. Wir wollen ein Sternenschiff bauen und das nutzen quasi, um die fernen Galaxien zu erforschen und uns quasi als Spezies ein bisschen schlauer zu machen. Und so wurde das dann auch umgesetzt. Also wir wollen die Galaxie erforschen und Daten sammeln. Und hier war quasi so der Schiffscomputer das Element, so habe ich mir das zumindest gedacht. Die Ingenieure wählten OpenZFS als Storage Pool für den quasi Computer, Hauptspeicher oder Hauptcomputer. Und auch die Besatzung und alles, was da drauf an tagtäglichen Daten ein- und ausgeht, soll auch auf ZFS abgelegt werden. Und da an Bord ist nicht nur die Crew und der Captain quasi, sondern auch der Chief Storage Engineer. Und der ist so ein bisschen der Held der ganzen Story. Und dann geht es quasi los. Dann fangen die Ingenieure an, quasi anhand von diesen Bauplänen die Schiffe zu bauen oder das Schiff und die einzelnen Bestandteile. Ja, ihr merkt schon an manchen Stellen, die Finger sind nicht so ganz akkurat. Aber ich habe versucht, das möglichst rauszunehmen. Aber an der Stelle, da hat mir das Bild zu gut gefallen, anstatt manche Fehler rauszunehmen. Okay, also das Raumschiff wird geplant und gebaut. Also hier gehen dann die großen Arbeiten los. Und ja, am Ende haben wir ein Raumschiff, mit dem wir dann auch losfliegen wollen. Und jetzt müssen wir erstmal diesen Raumschiffspeicher initialisieren, bevor es dann wirklich auf die Reise geht. Also wie funktioniert das? Nehmen wir an, unser Raumschiff heißt die FSCK 24, weil NCC 1701 war schon vergeben und deswegen nehmen wir die. Und wir nehmen an, dass wir das Ganze gespiegelt haben. Also wir haben da zwei Platten drin oder zwei Speichermedien. In der Zukunft wird es auch immer das für welche sein mögen. Und die spiegeln wir quasi, dafür brauchen wir das Mirror-Schlüsselwort. Und Z-Pool Create ist auch sehr sprechend, das heißt, damit können wir unseren initialen Pool, unseren Hauptkern, Computerkern, auf dem alles abgespeichert wird, anlegen. Und wir geben dem einen schönen Namen, über den wir quasi immer diesen Zentralcomputer ansprechen, also FSCK24, der wird uns jetzt die ganze Flugreise über begleiten. Und dann können sich da quasi zwei Medien hinzufügen. Man kann auch ein einzelnes Medium hinzufügen, aber wenn das halt futsch geht oder hops oder sonst wie defekt ist, dann ist halt alles hinüber. Deswegen nehmen wir zwei, dass eins quasi ausfallen kann und wir trotzdem noch eine zweite Kopie auf dem anderen Speichermedium haben. Und sobald wir das Kommando abgesetzt haben, ist auch dieser Speicher sofort ins System gemountet. Das kommt quasi automatisch mit und kann sofort IOs entgegennehmen, also lesen und schreiben. Okay, dann kann die Reise endlich beginnen. Also die Besatzung geht an Bord und große Verabschiedung von der Erde natürlich. Und die Systemingenieure und der Chief Storage Engineer, die machen nochmal so einen initialen Check der Systeme, bevor es losgeht. Und es geht folgendermaßen, da gibt es zwei Kommandos, Z-Pool Status. Also da wird erstmal geschaut, ist denn alles gesund und munter im System. Online heißt jetzt nicht, dass das Ding im Internet ist, sondern wie früher unsere Drucker, die waren auch immer online. Und heißt, sind einfach verfügbar im System und können angesprochen werden. Also das ist der Z-Pool-Status aus, die Ausgabe. Hier sehen wir auch diese Spalten mit Read, Write und Checksumme. Das heißt, da werden angegeben, wenn es da Lese- oder Schreibfehler gibt. Also ZFS überprüft das quasi jedes Mal, wenn wir Dateien lesen und schreiben, wird eine Prüfsumme gebildet und die wird verglichen mit den Daten, die mit der Prüfsumme gespeichert werden. Und wenn es da dann zu Diskrepanzen kommt, dann wird da quasi eine Zahl größer als 0 stehen. Also wenn da 0 steht, ist das gut, und wenn da eine andere Zahl steht, dann ist das eher negativ. Okay, dann gibt es noch Z-Pool-List, weil diese Z-Pool-Status-Ausgabe, die sagt uns ja noch gar nichts, wie viel Speicher wir da jetzt überhaupt verfügbar haben zum Beschreiben. Das macht aber eher die Z-Pool-List-Ausgabe da unten. Da wird auch nochmal der Poolname ausgegeben, also über den wird quasi immer alles angesprochen. Und dann, ich habe jetzt mal hier so fiktive Werte genommen, die Größe wird angegeben, wie viel allokiert ist, also wie viel initial schon verwendet wird. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, Moment mal, da ist ja noch gar nichts draufgeschrieben worden, wir gehen ja gerade erst auf unsere Reise los. ZFS verwendet initial so ein bisschen Speicher für sich selbst, um bestimmte Metainformationen oder auch Verwaltungsinformationen mit dem Pool selbst abzuspeichern. Das heißt, ich kann den dann auch exportieren an ein anderes Schiff in unserem Beispiel und dort dann auch so wieder aufbauen mit all seinen Medien, die da mit dazu hinzugefügt wurden. Okay, dann kann es losgehen. Es ist leider ein Stummfilm geworden, weil die Tonspur müsst ihr euch quasi selber dazu suchen. Ja. Okay, also dann geht die Forschungsreise los. Wir verlassen den Erdumlaufbahn und die Antriebssysteme bringen uns dann in die Ferne der Galaxie mit irgendeinem Hyperraumantrieb. Und dann geht quasi so das erste Abenteuer los. Das heißt, wir begegnen den Redundanten, so habe ich sie mal genannt. Also am Tag 23, wie könnte es auch anders sein, seit Missionsbeginn, ist die Crew und der Z-Pool natürlich immer noch healthy und alles ist wunderbar. Und jetzt erfassen die Sensoren einen Nebel ein paar Lichtjahre voraus und der Captain beschließt, es ist interessant, wir wollen das untersuchen. Und dann fliegen wir diesem Nebel entgegen. Und dann erreichen wir ihn auch nach kurzer Zeit und schauen uns mal um, was denn da so zu finden ist. Und jetzt melden unsere Sensoren ein fremdes Schiff in diesem Nebel, also wir sind nicht allein da draußen. Und dann sagt der Captain der FSCK, ja, schickt da mal eine Grußbotschaft raus. Und die antworten natürlich auch, ja, wir sind also das Volk der Redundanten, wir sind auf einer Forschungsmission. Ah, super, intern machen wir da gerne Einladung, kommt doch vorbei und wir klären das Ganze beim Abendessen, was ihr so forscht und was wir so machen. Und da kommt die interessante Antwort, gerne, gerne, da ist immer sehr viel Redundanz dabei. Das wird sich ja auch in den nächsten Gesprächen dann fortführen. Also die Redundanten, da ist immer alles sehr doppelt und dreifach ausgelegt. Also kommen die an Bord und es gibt ein Abendessen und man hält sich und die Crew entdeckt, ja, das ist ein interessantes Volk, die machen quasi alles redundant, damit wenn eine Sache ausfällt, ist quasi immer noch eine Kopie da oder noch eine zweite Variante oder eine zweite Version und mit der kann dann fortgeführt werden. Und die sind natürlich auch an dem Schiff interessiert und an der Crew. Und da gibt es natürlich eine Schiffsbesichtigung, wie das halt so üblich ist. Und die schauen sich auch dann das Storage-System an und sagen dann, ah, interessant, dass ihr schon einen Spiegel da drin habt. Da ist ja schon Redundanz drin in diesem Spiegel. Aber ihr könntet daraus quasi auch ein RAID 10 bauen, dass quasi, wenn diese zwei Spiegel ausfallen oder ein Gerät in diesem Spiegel, dass dann auch weiterhin noch genug Redundanz vorhanden ist. Und sie bieten selber sogar Speichermedien an, die man dem Schiffscomputer hinzufügen könnte, um das Ganze sozusagen aufzuwerten. Und da ist der Chief Storage Engineer interessiert daran, aber er schlägt erstmal vor, das Ganze erstmal zu simulieren, bevor das dann wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und das kann man quasi machen. Also ich kann eine bestimmte Aktion auf dem Pool erstmal simulieren, gerade wenn es um Geräte geht. Wenn ich da die falsche Anzahl hinzufüge oder die falsche Konfiguration verwende, dann habe ich das Ding eher verkonfiguriert als besser gemacht. Und man kann quasi ein Schlüsselwort, minus N oder einen Schalter dazufügen. Dann wird das Ganze erstmal simuliert in so einer Art Dry Run. Und mit Z-Pool Add kann ich weitere Geräte hinzufügen. Ich muss quasi immer dem Z-Pool sagen, und welchen Z-Pool meine ich denn? Ich könnte ja mehrere Pools im System haben. Also ich sage Z-Pool Add minus N, auf der FSCK 24 soll das passieren. Was soll da passieren? Da will ich ein weiteres Spiegelpaar hinzufügen. Alien Disk 3 und 4 habe ich es jetzt mal genannt. Und durch dieses Minus N wird quasi das System so agieren, als würde diese Erweiterung stattfinden, aber sie wird nicht wirklich ausgeführt, sondern erstmal nur simuliert, dass man sich das erstmal anschauen kann. Und das passiert jetzt hier, dann kommt die Ausgabe. Ich würde die FSCK24, diesen Pool, so in die folgende Konfiguration übergehen lassen, wenn das nicht simuliert würde. Also man sieht jetzt, man hat jetzt diesen Mirror 0 und Mirror 1. Mirror 0 war schon vorher da, mit dem sind wir quasi losgeflogen. Und Mirror 1, der kommt jetzt quasi hinzu durch dieses Schlüsselwort Mirror. Also ich kann durch ein weiteres Mirror-Schlüsselwort immer ein Zweierpaar in dem Fall an Speichermedien hinzufügen und so meinen Spiegel erweitern. Das heißt, im Fehlerfall könnte mir jetzt sowohl in Mirror 0 als auch in Mirror 1 ein Gerät ausfallen und trotzdem würde der Pool weiter funktionieren, weil genug Redundanz in dem Pool ist, um alle Daten wiederherzustellen. Wenn mir natürlich zwei Geräte pro Mirror 0 und Mirror 1 ausfallen, dann ist der Pool hops, da kann ich dann nichts machen. Deswegen wird man versuchen, möglichst viele Geräte pro Spiegellevel einzuführen oder eben noch eine weitere Mirror-Ebene, also Mirror 2, Mirror 3 und immer so weiter. Ist natürlich aufwendig und kostet relativ viel, aber wenn ich so eine wichtige Funktion wie einen Chipscomputer habe, dann kann ich da natürlich, das sollte ich da nicht am falschen Ende sparen. Okay, also das und diese Mirror 0, Mirror 1 Schlüsselwörter, das sind in der ZFS-Sprechweise sind VDEVs, Virtual DEVs, das heißt, die sind keine echten Geräte, aber über die wird quasi die ganze Redundanz mehr oder weniger abgebildet. Okay, zurück zu unserer Story, die wird jetzt quasi umgesetzt, also wenn ich das Minus N Schlüsselwort jetzt rausnehme, dann wird auch wirklich diese Aktion durchgeführt und die Ingenieure fangen jetzt an, die Alien Disks da ins System einzuhängen und irgendwo dran zu flanschen und irgendwie an den Bordcomputer einzuhängen. Und dann passiert auch tatsächlich das Ganze, dass dann der Pool das auch so darstellt, wie es simuliert worden ist. Und wir haben, wenn wir jetzt Z-Pool-Status ausgeben, genau diese Mirror-Konfiguration mit den neuen Alien Disks an Bord drin. Und natürlich alles sind online und haben auch da keine Lese- und Schreibfehler. Und auch die Prüfsummen sind in Ordnung. Das heißt, so können wir den Pool jetzt weiter betreiben. Und dann bedankt man sich natürlich freundlich, wünscht alles Gute. Vielleicht gab es da auch irgendwie so eine Art von Datenaustausch als Gegenleistung. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Dann ist quasi dieses erste Kapitel abgeschlossen. Das heißt, die erste Begegnung mit den Außerirdischen war schon ganz positiv. Jetzt schauen wir mal weiter. Und jetzt geht's bei Tag 42, wie könnte auch das anders sein, weiter. Wir finden jetzt einen nahen Planeten, der interessant aussieht. Und die Crew entscheidet sich, dorthin zu fliegen. Und das macht man natürlich wieder mit Hyperraumgeschwindigkeit. Und bei uns geht das natürlich super schnell hier. Da muss man gar nicht lange warten. Und wir sind jetzt quasi im Orbit von diesem Planeten und schauen mal, was da so los ist. Und dort befindet sich das Volk der Archivaren. So stellen die sich das vor. Es ist ein friedliches Volk und haben eine sehr lange und gut dokumentierte Historie. Sonst würden sie ja nicht die Archivaren heißen. Die zeichnen sich daraus aus, dass sie alles aufzeichnen, was so passiert, seit ihrer frühesten Stunde und schildern aber der Crew so nach kurzer Zeit, nachdem man sich ein bisschen kennengelernt hat, folgendes Problem. Deren Speicherplatz reicht nicht aus, weil wenn man da nur schreibt und schreibt und was sich halt so tut auf deren Planeten, dann geht denen irgendwann der Speicherplatz aus. Und dann kommt man so weiter ins Gespräch und dann merkt man so ein bisschen, die kennen ja gar nicht die Technologie der Komprimierung, also dass man bestimmte Speicher durch Algorithmen verkleinern kann und so quasi Platz gewinnt. Und dann erklärt quasi dieser Chief Storage Architect oder der Chief Storage Engineer denen, wie das funktioniert, also was ein Dataset ist. Diese Datasets, die sitzen auf diesem Z-Pool oben drauf und aus denen wird quasi die eigentliche Speichereinheit genommen. Das heißt, das sind wie früher die Sprechweise die Partitionen. Und sie verwenden den gesamten Poolspeicher, um bestimmte Konzepte abzubilden. Das heißt, ich kann zum Beispiel in einer bestimmten Anwendung ein Dataset zur Verfügung stellen oder einen bestimmten Benutzer oder für ein bestimmtes Projekt. Also das kann komplett flexibel verwendet werden. Und alle sitzen quasi auf diesem Pool obendrauf und verwenden den gesamten Poolspeicher. Und man kann jetzt diese Datasets mit verschiedenen Eigenschaften ausstatten, also Properties genannt. Und dann kann ein Dataset zum Beispiel komprimieren und das nächste Dataset kann verschlüsselt werden und das nächste Dataset kann komprimieren und verschlüsseln und das vierte kann vielleicht irgendwie den Storage über NFS sharen, wenn es das in der Zukunft noch gibt. Also so kann man sich ganz verschieden, je nach Bedarf, die Datasets konfigurieren. Und dann erklärt der Chief Storage Engineer noch weiter, naja, man kann ja auch Datasets eine Hierarchie aufbauen, also ein Vater-Dataset oder Mutter-Dataset, kann noch weitere Kind-Datasets haben. Und das Schöne an dem Ganzen ist, man vererbt quasi immer von dem Vater- oder Mutter-Dataset an die darunterliegenden Datasets alle Eigenschaften. Die Kind-Datasets können sich aber entscheiden, diese Eigenschaften zu überschreiben und sagen, nee, ich will jetzt plötzlich nicht mehr komprimieren oder ich will mit einem anderen Algorithmus komprimieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht für jedes neue Dataset alles wieder einstellen, sondern ich sage, ah, das hängt unterhalb von einem anderen Dataset. Und entweder vererbt es alles automatisch und ich übernehme das so, oder ich sage, ja, es soll es vererben, aber diese eine Einstellung, die soll anders sein. In diesem Kind-Dataset sollen andere Regeln herrschen. Okay, und das wird auch dann so ein bisschen demonstriert. Das heißt, ich kann jetzt noch ein weiteres Kommando dazu nehmen, ZFS-List. Das heißt, es listet alle Datasets auf in meinem Pool. Naja, was haben wir denn da so standardmäßig? Standardmäßig haben wir immer ein Dataset, wenn wir einen Pool angelegt haben, das genauso heißt wie der Pool selber. Also bei uns FSCK24. Und dann hat die Crew natürlich noch ein eigenes Dataset, um ihre persönlichen Daten darauf abzuspeichern. So eine Art Home-Verzeichnis habe ich jetzt mal mir ausgedacht. Und jetzt kann ich sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen Daten gesammelt von unserem Nebel. Da wollen wir jetzt zum Beispiel unsere Scans ablegen und dann erzeugen wir einfach ein neues Dataset. Das nennt sich Scans, können wir beliebig nennen. Und das wird quasi mit dem Poolnamen / und dann der Dataset-Name angelegt. Geht ruckzuck. Und wenn man wieder ZFS-List aufruft, dann taucht es auch auf. Und man sieht an dieser Available-Spalte, jedes neue Dataset oder alle Datasets im Allgemeinen können den gesamten Pool-Speicher für sich verwenden als Speicherplatz. Diese Referenzspalte, das sind quasi diese internen Informationen, weil wir haben ja dieses Dataset gerade erst angelegt und noch keine Daten aufgespielt. Und trotzdem wird ein bisschen was abgeknapselt für interne Verwaltungsinformationen für dieses Dataset. Naja, wenn wir hier von Petabytes reden, da sind so ein paar Kilobytes vernachlässigbar wenig. Also die können wir gerne entbehren. Okay, weiter geht's. Also wir sehen jetzt hier, dass wir den Archivaren jetzt erklären, was Kompression ist. Und da gehen jetzt ein bisschen die Algorithmen los. Da gehen die gar nicht so stark drauf ein, aber die erklären auf jeden Fall, was Komprimierung ist, wie man dadurch Datenblöcke verkleinern kann. Und bei ZFS ist es quasi transparent mit eingebaut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Datenblock nehme und den speichere, dann wird der im Speicher komprimiert und dann komprimiert auf die Platte abgelegt oder auf die Speichermedien, auf den Pool. Und jedes Mal, wenn eine Anwendung diese Daten lesen möchte oder wieder haben möchte zum Weiterverarbeiten, wird das automatisch in den Hauptspeicher geladen, entpackt und der Anwendung quasi unkomprimiert wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Anwendung sieht gar nicht, dass da die Daten komprimiert gespeichert waren und erzeugt aber dadurch eine ganze Menge Geschwindigkeitsvorteile, weil ich ja eben komprimierte Daten viel schneller lesen und schreiben kann. Okay, das sagen wir jetzt quasi. Standardmäßig ist die Kompression ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich hier oben mir die Properties anschaue oder die Property Compression für diesen Scans Dataset, die ist standardmäßig, hat den Wert off, also ist nicht komprimiert. Die kann ich aber aktivieren, indem ich sage, setze die Kompression auf einen bestimmten Algorithmus. Da gibt es gzip, da gibt es LZ4, der so ein Early Abort Feature hat. Das heißt, wenn das ZFS merkt, oh, diese Daten, die da jetzt gerade kommen, die kann ich gar nicht komprimieren, dann brauche ich da nicht lange CPU-Zyklen drauf verschwenden, ich speichere die quasi unkomprimiert ab. Da gibt es bestimmte Methoden, das herauszufinden. Aber bei den meisten Algorithmen ist das ein ganz guter Gewinn, dass man da die Kompression aktiviert und eben durch dieses Early Abort Feature wird nicht da stundenlang drauf rumkomprimiert und dann trotzdem vergeblich das abgespeichert, sondern das wird recht früh erkannt, ob da Komprimierpotenzial drin ist. Und wenn nicht, wird das quasi unkomprimiert gespeichert. Und diese Eigenschaft könnte ich jetzt an Unterdatasets weitervererben, die quasi jetzt hier für den Nebula 1337, den wir dann auch neu entdecken. Da sieht man jetzt auch, wenn ich da jetzt mir anschaue, die Inheritance oder die Eigenschaften, dann sehe ich, er hat diese Eigenschaft Compression von dem Scans-Dataset, was drüber liegt, geerbt. Und ich musste dich nochmal separat hergehen und das separat setzen für dieses neue Dataset. Und jetzt komprimieren wir auch mal Daten drauf, weil wir haben so ein bisschen Sensor-Logbücher und kopieren die dann mal auf dieses neue Scan-Dataset drauf. Und dann sehen wir auch schon, oh, da kommt ein bisschen was raus. Das ist jetzt ein Beispiel natürlich nur. Jetzt sehen wir quasi, die Compress Ratio ist jetzt hier 12,58. Das heißt, die Daten sind nur noch ein Zwölftel, die Nachkommastellen können wir mal vernachlässigen, also noch ein Zwölftel so groß wie original. Und jedes Mal, wenn diese Daten wieder gelesen werden, wird das quasi wieder entpackt und der Anwendung in voller Größe zur Verfügung gestellt. Und da sind die Archivar natürlich sehr interessiert dran, aber dann haben sie doch nochmal so eine Frage, ja, wie ist denn das, wenn wir da jetzt so eine ganze Menge speichern und jedes Dataset den ganzen Poolspeicher verwenden kann, kann es dann nicht sein, dass plötzlich mal ein Dataset daherkommt und alles vollschreibt und die anderen Datasets haben nichts mehr übrig und schauen in die Röhre? Ja, sagt der Chief Storage Architect, das kann passieren, deswegen haben wir das Konzept von Reservierung und Quota eingeführt auf dem Z-Pool oder ist standardmäßig verfügbar und bietet es quasi an, in so einer Art Minischulung dann auch beizubringen und machen das dann auch quasi. Also was ist eine Quota? Da kann ich quasi festlegen, wie viel oder bis zu einer bestimmten Menge, wie weit ich die Daten vollschreiben kann. Da schauen wir uns das mal an hier. Das heißt, wenn ich mir das mal anschaue, wie viel habe ich denn hier frei? Naja, 1,75p, die gesamte Menge des Pools per Default. Aber ich kann jetzt sagen, es gibt ein Dataset, das eine bestimmte Quota bekommen soll und wenn die erreicht ist, kriegen sie nicht noch mehr Speicherplatz. Hier habe ich jetzt mal einen Terabyte angegeben. ZFS kennt quasi so diese typischen Speichergrößen, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, was es noch geben wird, Exabytes in naher Zukunft. Also die FS-Check-Crew, die kann insgesamt auf diesem Dataset nur bis zu einem Terabyte speichern. Alles andere, was darüber hinausgeht, würde das ZFS sofort ablehnen und sagen, nee, die Quota ist erreicht, ihr habt quasi nichts mehr frei, ihr solltet mal wieder Speicherplatz frei machen, mal wieder was löschen oder die Quota erhöhen, wenn noch welche verfügbar wäre, wenn auch überhaupt Poolspeicher verfügbar ist, dann könnt ihr das quasi auch so erhöhen. Und so kann ich limitieren, dass ein einzelnes Dataset quasi alles von dem Pool vollschreibt. Und RefQuota heißt, diese Quota ist gesetzt auf nur diesem Dataset und die Kind-Datasets sind davon nicht betroffen. Das kann man wollen oder auch nicht. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ZFS-Set-Quota gleich 1T, dann gilt diese Quota für dieses Dataset und alle Datasets, die darunter sind, auch zukünftige, die da noch hinzukommen werden. Das heißt, die müssen sich diese gesamte Quota teilen, egal wer das quasi verwendet. Und wenn ich sage RefQuota, dann gilt es immer nur auf diesem einen Dataset, für was ich diese Quota definiert habe. Okay, das war Quota. Jetzt sieht man das hier nochmal an dem Beispiel für die Kind-Datasets bei den Scans. Da kann ich sagen, hier habe ich das quasi das gleiche Beispiel. RefQuota bezieht sich nur auf dieses Dataset und das Quota-Beispiel kann dieses Dataset limitieren und alle Datasets, die darunter liegen. Das kann man je nach Situation haben oder nicht. Da muss man eben auswählen, was man verwendet, RefQuota oder nur Quota. Das Gleiche ist Reservierung, aber umgekehrt. Das heißt, ich kann Platz garantieren. Das heißt, ich kann sagen, egal wie viel die anderen von dem Pool schon weggefressen haben, ich garantiere, dass immer mindestens ein Terabyte, ein Petabyte, was auch immer, verfügbar sein wird. Und das wird, wenn man das gesetzt hat, automatisch von dem Pool abgezogen. Das heißt, dieser Platz wird auf jeden Fall den anderen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da kann ich jetzt auch sagen, es gibt eine Ref-Reservation oder eine Reservation. Das heißt, ich kann sagen, auf diesem Dataset existiert eine Reservierung und alle Kind-Datasets bekommen die gleiche. Oder ich sage, nee, nur auf diesem Dataset soll die Reservierung sein und die Kind-Datasets sind davon nicht beeinflusst. Und natürlich kann man beides kombinieren, Quota und Reservierung, und dann auch sagen, okay, dieses Dataset soll ein Terabyte oder ein Petabyte, was auch immer, bekommen, aber auch nur so viel, nicht mehr und nicht weniger. Aber der Pool garantiert auch, dass diese Quota oder dass diese Menge an Speicher immer verfügbar sein wird. So, da sieht man es nochmal. Wenn ich jetzt ZFS List aufrufe, dann hat die Crew ihr bestimmtes Dataset. Und jetzt sage ich, okay, die Crew soll auf jeden Fall, die soll nicht so schnell die Daten verlieren, ne, oder die Daten Not haben zu löschen, sondern dass sie auch genug Speicher bekommen sollen. Und dann sage ich ZFS Set Reservation gleich ein Petabyte in dem Fall für die Crew. Und jetzt wird dieses ein Petabyte automatisch von der gesamt verfügbaren Menge des Pools abgezogen, damit ZFS das auch garantieren kann, dass da immer ein Petabyte vollgeschrieben werden können. Egal, wie viel die anderen schon von dem großen Pool ja, vollgeschrieben haben. Und das kann man auch wieder sinnvoll kombinieren mit Reservation oder Ref Reservation. Hier habe ich jetzt mal nur Reservation verwendet, um zu demonstrieren, dass man das auch quasi so vornherein weg reservieren kann. Und das finden die Archivaren natürlich toll und wollen diese Technologie auch nutzen. Und das wird auch gerne weitergegeben. Und die Kompression kann deren Archive auch tatsächlich wesentlich verkleinern, weil die halt vorher das noch gar nicht hatten, dieses Konzept. Und der Witz ist aber, die müssen, wenn ich ein bestehendes Dataset habe und da sind Daten schon drauf und ich aktiviere die Komprimierung, dann werden die Daten darauf nicht automatisch neu komprimiert, sondern die Daten müssen neu geschrieben werden, um diese Kompression zu aktivieren. Was man dann quasi macht, ist, man erzeugt ein zweites Dataset, setzt die Komprimierung auf dieses Dataset und kopiert dann alle Daten in dieses neue Dataset und kann dann anschließend das andere Dataset wieder löschen. Und auf dem neuen Dataset ist dann alles, was da drauf kopiert wurde, frisch und neu komprimiert worden. Und natürlich setzt man dann auch gleich eine Quota und eine Reservierung, die dann auch entsprechend dafür sorgt, dass nichts überläuft, aber auch dann genug Speicher zur Verfügung steht. Ich kann auch eine Reservierung und eine Quota wieder zurücksetzen, dass die wieder unbegrenzt ist, in Anführungszeichen, indem ich quasi sage, set reservation equals none. Und dann ist die quasi wieder so, dass das ganze, dass der ganze Pool den Speicher zur Verfügung stellen kann. Und dann macht sich die Crew wieder auf und fliegt wieder los, nachdem man jetzt quasi dieses Archivarenvolk mit der ZFS-Technologie ausgestattet hat. Okay, also weiter geht die Reise. Und ja, jetzt wird es bei so einem Weltraumabenteuer, da gibt es auch mal ein paar langweilige Tage. Ne? Da passiert nicht viel, die Systeme arbeiten, man entdeckt jetzt aber auch keine neuen Sternensysteme oder keine neuen Aliens, und dann verbringen die Crew halt so ein bisschen Zeit in ihren Quartieren und liest ein bisschen und arbeitet am Rechner, was man halt so macht. Bis eines Tages, Tag 67 beginnt, da gibt es so im Intercom so eine Kommunikation, Brücke an den Chief Storage Engineer, ja, was gibt's denn, gibt es da ein Problem? Ja, am besten kommen Sie mal hoch auf die Brücke, das sehen Sie sich am besten selbst an. Okay, alles klar, der Chief Storage Engineer kommt hoch und dann sieht er schon auf dem Hauptbildschirm, ah ja, all your files are belong to us, also das kann nicht gut sein. Und was ist passiert? Der Hauptcomputer spricht jetzt nur noch eine Alien-Kryptosprache, mit der können wir nichts anfangen und wir können im Prinzip gar nichts mehr in den Computer eingeben, weil der komplett verschlüsselt worden ist. Also, was ist passiert? Die Krypto-Trojaniden haben zugeschlagen. Das heißt, die sind irgendwie in unseren Bordcomputer eingedrungen und haben unsere ganzen Systeme verschlüsselt und wollen uns das nicht wieder hergeben, wenn wir nicht 23.000 Coins in Lösegeld zahlen. Und geben uns 24 Stunden Bedenkzeit, sonst würden sie uns quasi im Weltraum gestrandet zurücklassen und dann irgendwann die Systeme abschalten oder gar nicht mehr aktiviert werden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und jetzt überlegt die Crew, was können wir denn da machen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Und jetzt hat der Chief Storage Engineer die entscheidende Idee, ja, wir erzeugen doch Snapshots regelmäßig von unseren Datasets und von unseren Daten auf dem Pool. Und da der ganze Hauptcomputer drin läuft, müssten wir eigentlich die Möglichkeit haben, zu einem vorherigen Stand, bevor diese Verschlüsselung gemacht wurde, müssten wir eigentlich zurückkehren können. Und dann würden wir quasi ein bisschen Daten verlieren, aber diese Daten sind ja alles Krypto-Sachen, die bösen Krypto-Trojaniden uns eingeschleust haben. Und auf die können wir ja gut verzichten. Wir wollen ja wieder ein funktionierendes System haben. Und zum Glück haben die Ingenieure zurück auf der Erde schon daran gedacht, diesen automatischen Snapshot-Erzeugevorgang zu aktivieren. Das heißt, der läuft schon seit Missionsbeginn in diesem Beispiel. Und wir können also jederzeit zu einem Snapshot zurückrollen, der in der Vergangenheit liegt. Also natürlich idealerweise kurz bevor diese Verschlüsselung passiert ist, weil wir wollen ja auch nicht unsere Informationen verlieren, die wir jetzt gesammelt haben über unsere Sensor-Logs. Und das machen wir auch. Also wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Wir listen jetzt erstmal alle Snapshots auf. Da gibt es quasi so einen Zusatzparameter, minus T für die Snapshots. Und da geben wir an, für welchen Pool das gelten soll. Und da sieht man jetzt schon, da wurde irgendwie so ein Automatismus implementiert, vielleicht als Cronjob, wenn es das damals noch gibt oder in Zukunft noch. Da gibt es quasi so einen Zeitstempel und da sieht man jetzt quasi mehrere Spalten. Used, Available. Available ist gar nichts, weil da kann man nichts Neues reinschreiben, weil diese Snapshots immer read-only sind. Das heißt, die werden einmal angelegt und danach können die nicht mehr geändert werden. Und sie referenzieren eine bestimmte Menge an Speicher. Und diese Snapshots sind quasi eine Delta-Replikation. Das heißt, da wird nicht immer geschaut, jetzt immer der aktuelle große Wert, sondern man wird immer nur der Unterschied zum vorherigen Snapshot oder zu dem Zeitpunkt, wann der letzte Snapshot angelegt wurde, gespeichert und nur diese Änderungen werden in den Snapshot übernommen. Das heißt, man kann relativ viele Snapshots anlegen, ohne gleich in Plattenplatzprobleme zu kommen. Und hier haben wir das quasi mal ein bisschen simuliert, dass wir jetzt auch verschiedene Tage oder verschiedene Zeiträume haben. Und jetzt kann ich sagen, wann war denn jetzt diese Krypto-Trojaniden-Invasion unsere Systeme? Und dann sagen wir, das war vor ungefähr einer Stunde. Okay, dann können wir auf diesen Snapshot zurückrollen, den wir ja zum Glück haben noch. Und dann machen wir quasi einen Rollback, das ist quasi die Umkehroperation. Das heißt, wir kehren jetzt auf diesen Snapshot-Zustand zurück. Und alles Änderungen, die in der Zwischenzeit passiert sind, die werden quasi von ZFS automatisch verworfen. Und wir kehren zu dem Stand der Dinge von diesem Snapshot zurück. Und die Krypto-Trojaniden konnten diese Snapshots auch nicht verschlüsseln, weil die ja read-only sind. Das heißt, wir haben da immer eine Sicherung, die wir immer so als Hintertür hatten, um immer wieder auf unsere Systeme zurückzugreifen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, meine Scans, die haben jetzt natürlich den Zeitpunkt von damals, als ich diesen Snapshot angelegt habe. Und ich kann jetzt auch sagen, okay, ich will den wirklich zurückrollen und auch rekursiv zurückrollen, dass alle Dateisysteme, nicht nur dieses eine, das ich angegeben habe, sondern der gesamte Pool, egal wie viele Datasets da drauf sind, dass dieses gesamte System auf den Zustand von diesem Snapshot zurückkehrt. Und damit ich gleich weiß, okay, das war jetzt so ein signifikanter Punkt nach dieser Invasion, nachdem wir uns da wieder gerettet haben, jetzt erzeuge ich mal nochmal einen neuen Snapshot, ZFS-Snapshot-R, also rekursiv über alle Datasets, und gebe dem bestimmten Namen, dass ich genau weiß, zu diesem Zeitpunkt waren unsere Systeme wieder clean und die sind nicht mehr verschlüsselt. Okay, und die taucht dann wieder ganz normal in unserer Snapshot-Liste auf und man sieht, wir haben aktuell 0 Bytes, weil sich seitdem nichts mehr geändert hat. Der wurde ja gerade erst vor wenigen Sekunden angelegt, referenziert so ein paar Kilobytes, aber das sind vernachlässigbar wenige Daten. Okay, wunderbar, die Schiffssysteme sind wieder hergestellt, wunderbar, wir konnten also tatsächlich uns durch diesen Rollback retten und jetzt sagt der Captain natürlich jetzt nur weg hier, sonst fangen die nochmal an, unsere Systeme zu verschlüsseln und dann geben die quasi alles, was die Systeme hergeben und die Antriebssysteme und dann nach einer gewissen Zeit merken die auch, die folgen uns nicht, die sind selber sehr verblüfft gewesen, dass wir uns da so schnell retten konnten. Und jetzt befiehlt der Captain erst nach dieser Invasion, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist der Fehler hergekommen. Also wie haben die es geschafft, in unsere Systeme einzudringen? Und der Captain befiehlt jetzt quasi erstmal eine Überprüfung aller Systeme an Bord. Okay, und das funktioniert auch. Also die finden tatsächlich den Fehler oder den Bug, wo das hergekommen ist. Vielleicht hat irgendjemand eine E-Mail geöffnet und da auf irgendeinen Anhang geklickt. Auch in der Zukunft passiert das. Und schon war es passiert. Gut, okay, also man hat sich da jetzt zum Glück noch durch den Snapshot-Rollback retten können. Jetzt kommt aber ein Funkspruch von der Erde und sagt, ihr seid doch jetzt schon mehrere Tage unterwegs, könnt ihr uns mal eure Forschungsdaten schicken? Also in Tag 100 wollen wir jetzt mal so einen Stand der Dinge an die Erde übertragen, weil da könnte es ja wieder ein Problem geben. Ne? Und dann haben wir immer noch eine Sicherung von unseren wichtigen Forschungsdaten gesichert und können das zurück an die Erde schicken. Und auch hier machen wir uns die Delta-Replikation von den Snapshots zunutze, weil wir müssen dann nicht jedes Mal diese ganzen Daten wieder schicken und wenn neue dazukommen, müssen wir dann wieder alles plus die neuen Daten schicken. Nein, das ZFS ist schlau genug, um zu merken, diese Daten habe ich schon geschickt, ich muss nur das schicken, was seit dem letzten Snapshot neu hinzugekommen ist im Prinzip. Und wir sind jetzt natürlich auch wieder, haben was gelernt, weil wir wollen jetzt auch nicht, dass diese Krypto-Trojaniden oder andere böse Aliens unsere Datenströme abhören. Und wir verschlüsseln das Ganze natürlich auch. Und das kann ZFS quasi transparent über eine Pipe auch machen. Das probieren wir jetzt mal aus. Also es geht folgendermaßen. Ich schaue mir erstmal meine Snapshots an. Ich kann immer nur Snapshots übertragen und nicht komplette Datasets. Aber ich kann ja von jedem Dataset einen Snapshot anlegen und den dann übertragen. Da oben haben wir mal einen angelegt. Der nennt sich Scans. Also das Dataset heißt Scans. Und der Snapshot selber heißt Send, weil der halt jetzt übertragen wird. Und jetzt schaue ich mir an, was hat der für weitere Eigenschaften. Also ich lasse mir jetzt mal alle Snapshots auflisten. Ich kann das auch abkürzen. Ich muss nicht immer schreiben ZFS List minus T Snapshots, sondern ich kann auch schreiben ZFS List minus T Snap, also ein bisschen kürzer. Dazu lasse ich mir auflisten nur den Namen der Snapshots, nicht diese ganzen weiteren Spalten, die da noch dazukommen. Und minus R für rekursiv, dass ich auch nicht nur dieses Dataset sehe, sondern auch alle Kind-Datasets angezeigt werden. Also, ich habe einen rekursiven Snapshot angelegt, der Send heißt und der alle Kind-Datasets betrifft, die unter diesem Scans liegen. Und da sind natürlich jetzt so ein paar Nebel dazugekommen in der Zwischenzeit und wir wollen diese ganzen Nebelinformationen an die Erde zurücksenden. Und das machen wir folgendermaßen. Es gibt ein Kommando ZFS Send und da sagen wir mit dem Groß R, alles rekursiv, was unter diesem Snapshot von dem Dataset Scans liegt, das soll mit übertragen werden. Also egal, was da noch mit drunter liegt, nimm das mit und pack das in den Datenstrom. Und nehmen wir an, auch in der Zukunft gibt es noch SSH, vielleicht mit neueren Algorithmen da drin. Und da habe ich jetzt mir halt so ein Login ausgedacht, FSCK at Earth, damit die unterscheiden können, welches Schiff sendet denn da gerade seine Daten rüber. Und das hat leider nicht in eine Zeile gepasst, deswegen muss ich das so ein bisschen unterbrechen. Und die Erde macht quasi die Umkehroperation zu ZFS Send, das heißt ZFS Receive und speichert es in den Earth Pool. Also die haben wahrscheinlich auch einen Pool, der irgendwie Erde heißt und da wird der drin abgelegt. Das heißt, später in dem Earth Pool gibt es dann ein Unter-Dataset, das heißt FSCK und darunter dann eben Scans und dann eben Nebula 1337 und immer so weiter. So können die dann auch unterscheiden, wer welche Daten gesendet hat, wenn die mehrere Schiffe haben, die gleichzeitig ihre Datasets rüberschicken. Und dann passiert quasi Folgendes, weil ich hier diesen -V-Switch dazu gemacht habe, also verbose, da wird dann auch angezeigt, wie viel denn da gerade übertragen wird und wie lange es noch dauert, bis diese Daten übertragen werden. Also da gibt es immer so eine geschätzte Zeit und wie viel schon übertragen wurde oder wie viel noch übertragen werden muss. Und in dem Fall ist das jetzt halt mal, damit es auf die Seite passt, mit 65 GB schon erledigt. Und dann sehe ich hier unten auch immer quasi auf der Empfängerseite, wie viel ist denn schon angekommen und wo, welches Dataset wir denn jetzt gerade übertragen. Okay, sehr schön. Das klappt also. Dann versucht man es natürlich auch ein bisschen zu visualisieren, wie da die Daten über die Leitung jagen. Und dadurch, dass die über SSH geschickt werden, wird das quasi verschlüsselt. Das heißt, dieser Datenstrom, der kann nicht über jemanden, der mitliest, noch mitgelesen werden. Und die können quasi die Daten nicht rekonstruieren mit der Zeit. Also das passiert auch quasi über diese Pipe mit SSH. Okay, also die Reise geht natürlich noch weiter und das ist noch lange nicht alles gewesen, was ZFS zu bieten hat. Aber ich denke mal, so als ersten Eindruck kann man das mal so vermitteln. OpenZFS hat noch viel mehr zu bieten. Vielleicht gibt es da nochmal einen Teil 2, wo die Reise noch ein bisschen tiefer ins Weltall einsteigt. Aber das ist keine Science Fiction, sondern die Technologie ist schon verfügbar heute, auch schon sehr lange und erprobt und sollte auch kein Problem sein, von jedem verwendet zu werden. OpenZFS ist für Windows, Linux und sogar Mac verfügbar. In Windows nur auch als Beta momentan. Aber vielleicht, wenn die mal so weit sind, das so stabil sind zu kriegen, dann haben wir wirklich ein Dataset oder ein Dateisystem, was unter jedem Betriebssystem verfügbar ist. Das wäre ein Novum, wo wir nicht irgendwie über so ein Netzwerkdateisystem Daten übertragen müssten, sondern wir hätten quasi die Möglichkeit, diese Datasets untereinander auszutauschen und auch einen Pool von einem System abzuziehen und auch ein anderes System dran zu hängen, ohne dass wir jetzt nochmal groß hin und her konvertieren müssten. Informationen zu OpenZFS gibt es unter der Webseite openzfs.org, auch für verschiedene Betriebssysteme, wie man das kompilieren kann zur Not oder wo es noch keine Kernel-Module gibt. Und das war es jetzt erstmal von mir. Vielen Dank für die Begleitung bei dieser Reise und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wer jetzt noch Fragen hat, könnt ihr gerne ins Mikro sprechen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Gibt es Fragen?
Vielen Dank, super Vortrag. Ich wollte fragen, gibt es eine Möglichkeit, dieses Quota auch zu verringern, sofern die Daten eben noch nicht belegt sind sozusagen?
Manchmal ja, manchmal waren ZFS, weil dann schon genug, wenn ich, nehmen wir mal an, ich habe eine Quota festgelegt, die ein Gigabyte ist, nehmen wir mal an, und ich habe da schon 500 Megabyte reingeschrieben und jetzt will ich die auf, sagen wir mal, Quote auf 400 verringern, dann sagt er natürlich, nee, ich kann natürlich jetzt nicht die kleiner machen, weil ja schon Daten drin sind, die über diese Quota laufen. Also der ist sehr restriktiv, wie das Einhalten der Quota angeht. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, kannst du die Quote natürlich auch verringern, wenn du merkst, oh, ich habe die vielleicht ein bisschen groß angelegt am Anfang. Oder jemand meckert, die Quota ist zu groß bei ihm, aber bei mir reicht's noch, ja, dass man das so ein bisschen wieder ausbalancieren kann.
Sehr cool. Ich hätte noch eine Frage, falls okay ist. Ja, klar. Und zwar, du hast gezeigt, wie dieses Raumschiff per SSH praktisch die Daten zurückschickt. Jetzt sind diese Verbindungen ja manchmal, haben die einen Schluck auf und die brechen ab.
Ja.
Passiert das, was man erwarten würde? So die ersten 100 Terabyte, die übertragen sind, sind halt schon übertragen und die nächsten 100 fangen dann beim nächsten Call sozusagen an?
Da ist ZFS, das kam erst später dazu, ZFS ist quasi so gebaut, dass ZFS Send nur sendet und ZFS Received nur empfängt und die beiden unterhalten sich nicht. Also der schickt nicht zurück, oh, ich habe diese Byte-Sequenz jetzt gerade bekommen oder irgendwas, sondern ZFS Receive empfängt nur und schickt keine Acknowledgements zurück. Die ZFS-Entwickler haben sich aber dann gedacht, naja, wir haben so eine große Datenmenge und du hast ja schon gesagt, wenn wir da größere Datenmengen übertragen, dann kann halt doch mal jemand über die Netzwerkkabel stolpern, ne? Und dann ist halt der Datenübertragungskram erstmal unterbrochen und wir können dann nicht wieder resume, so wie wir das von AirSync kennen oder von anderen Systemen. Aber bei ZFS kann man mittlerweile auch ein Token definieren, das heißt, wenn er merkt, der Datenstrom wurde unterbrochen, dass er den auf der Senderseite einen Token definiert, den muss man dann quasi, wenn man den ZFS-Send wieder neu aufnimmt, angeben und dann weiß ZFS-Receive, aha, ich habe bis dahin die Daten schon auf jeden Fall bekommen, schick mir jetzt die Daten ab der Stelle, wo es abgebrochen ist und dann macht er da weiter, wo wir erwarten, dass die nächsten Daten kommen.
Sehr, sehr cool.
Sehr gut, ne? Wenn wir wieder Gigabyte, Terabytes über die Leitung jagen, dann wollen wir die auf jeden Fall nicht wieder von vorne anfangen, das wäre zu deprimierend.
Wunderbar, vielen Dank. Last but not least, wie viel RAM hat unser Raumschiff?
Oh ja, gute Frage. ZFS ist RAM zum Frühstück, weil das ist wirklich so. Also Minimum, ich würde empfehlen, man kann es betreiben mit 4 GB, das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, selbst auf so einem Embedded-System. Je mehr, desto besser. ZFS hat die Eigenschaft, so einen ganz eigenen Cache zu besitzen, der nennt sich ARC, Adaptive Replacement Cache. Der ist sowohl gierig als auch freigebig. Das heißt, wenn niemand anders den Hauptspeicher haben will, dann schnappt sich der ARC den ganzen Hauptspeicher, um ihn als Cache, weil er halt wesentlich schneller ist, zu verwenden als die langsamen Speichermedien. Aber wenn jetzt eine Anwendung kommt und sagt, Moment mal, ich brauche ein bisschen Hauptspeicher, dann gibt er das auch wieder frei. Dann wird da quasi der ARC wieder schrumpfen. Und je mehr Hauptspeicher natürlich habe, desto mehr kann ich auch im Hauptspeicher halten und sozusagen für schnelle Zwischenoperationen dann verwenden. Aber Minimum wirklich 4 Gigabyte oder ja heutzutage auf einem modernen System, da könnt ihr ganz normal anfangen. Also ZFS ist nicht nur für dicke Hauptspeichersysteme gedacht oder für Serversysteme irgendwo in einem Rechenzentrum, sondern ihr könnt es genauso auf dem Laptop, auf dem Raspberry Pi, wenn da eine ZFS-Implementierung gibt, als auch auf dem Desktop, auf dem Laptop, also ganz verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen. Das ist auch, wie gesagt, nicht proprietär, ist frei verfügbar und das kann im Prinzip überall eingesetzt werden, wo es Bedarf gibt.
Ich hätte auch noch zwei Fragen. Ja. Die eine ist, also so ähnlich, ich hätte, wie muss denn das Raumschiff gebaut sein, wenn ich ein älteres Wrack habe und das kein ECC hat, wäre das zu empfehlen oder?
Genau, die Frage kommt immer, ZFS und ECC, Error Correcting Code für die Leute, die es nachgucken wollen. ZFS kann mit jeder Art von Speicher umgehen. Selbst wenn da keine Error-Checks drin sind, weiß ZFS, ob ein Datenblock gespeichert wurde oder nicht, weil es eben intern Prüfsummen bildet und die mit den Daten abspeichern. Und wenn dann eben beim nächsten Zugriff auf diese Daten die Prüfsumme berechnet wird von diesem Datenblock, wird die verglichen mit dem mit den Daten gespeicherten Snapshots, oder nicht Snapshot, mit dem Datenblock, mit der Prüfsumme. Und wenn die nicht übereinstimmen, dann sagt ZFS, ah, Moment mal, diese Daten sind irgendwie geändert worden. Vielleicht ist ein Bit geflippt oder so, aber ich brauche keinen ECC-Hauptspeicher, um ZFS verwenden zu können und dass ZFS seine ganz normalen Operationen durchführen kann. Da gibt es immer so, durchs Internet geistern so Stories, ja, mit ECC und du musst immer ECC haben. Nein, das ist, haben die Leute, die ZFS-Entwickler schon seit Jahren, posten das auch auf der OpenZFS-Webseite. Man kann mit ganz normalem Wald- und Wiesen-Hauptspeicher auch ohne ECC ZFS wunderbar betreiben, ohne Angst um Datenverlust zu haben.
Danke. Und die zweite Frage, die ich hätte, vielleicht kommt es ja im weiteren Teil, aber besuchen die FSCK-Raumschiff-Leute auch noch die Deduplikanten?
Ja, vielleicht auch, ja. In der Vergangenheit war oder aktuell ist noch Deduplikation immer so ein bisschen verschrien. Die Sun-Leute, von denen ursprünglich OpenZFS stammt, die haben Deduplizierung immer ganz widerwillig eingebaut in ZFS, weil die gewusst haben, das ist eigentlich ein Feature, was halt bei den Marketingleuten sehr cool ankommt, aber eigentlich in vielen Fällen nicht funktioniert. Man kann die Deduplizierung simulieren. Also Deduplizierung heißt, nehmen wir mal an, wir haben einen Mail-Server und oder viele Home-Verzeichnisse auf ZFS. Und jetzt legt jeder aus unserer Verwaltung das Lieblings-PowerPoint in sein Home-Verzeichnis ab und es ist natürlich x-fach das Gleiche und dann würde man quasi eine Menge Speicherplatz verschwenden. Was Deduplizierung dann quasi macht, ist, man würde einen Hash aufbauen von diesem Datenblock oder von dieser Datei. Auf ZFS-Ebene wird das auf Block-Ebene gemacht und dann immer, wenn dieser Block neu auftaucht, dann wird quasi der Block nicht nochmal dahin kopiert, sondern nur eine Referenz, nur ein Zeiger quasi da drauf gegeben und der Zeiger ist wenige Bytes groß, also da spart man, nehmen wir mal an, wir haben einen 1 Megabyte PowerPoint oder irgendeine andere Datei, dann spart man natürlich für jede weitere Referenz unheimlich viel Speicherplatz. Das Problem ist, dass viele Pools oder viele ZFS Dateisysteme gar nicht so viele Redundanzen haben. Also viele Dateien sind halt sehr einzigartig. Man kann das aber simulieren für einen gegebenen Pool. Da gibt es ein Kommando ZFS Debugger, ZDB, minus V und groß S. Groß S simuliert quasi diese Deduplizierungstabelle und die schaut dann quasi nach, oh, wo habe ich denn überall meine Daten, wo sind die Redundanzen? Woher kriegt das ZFS raus? Naja, anhand von der Prüfsumme. Weil die ist ja eindeutig und wenn es merkt, oh, da hat eine andere Datei, ein weiterer Datenblock genau die gleiche Prüfsumme, dann muss die Datei identisch sein. Und dann kann ZFS daraus quasi eine Referenz ermitteln. Und wenn aus diesem Ergebnis von dieser Simulation ein Wert größer 2 rauskommt oder größer 1 auf jeden Fall, dann kann man die Deduplizierung aktivieren. Und wenn nicht, dann lohnt sich das einfach überhaupt nicht. Das Problem bei der Deduplizierung ist, dass für jedes Terabyte, was ich dedupliziere, ich 1 Gigabyte Hauptspeicher für diese Deduplizierungstabelle im Hauptspeicher halten muss. Ihr könnt euch das so vorstellen, das ist quasi eine große Hash-Tabelle und da steht dann immer dran der Hash-Wert und zu welcher Datei das gehört und wie viele Referenzen darauf verweisen. Und die muss natürlich ständig aktuell gehalten werden und naja, ihr könnt euch das vorstellen, beim nächsten Reboot, der Hauptspeicher ist leer und dann muss diese Deduplizierungstabelle wieder neu aufgebaut werden. Die ZFS-Leute haben aber mittlerweile, die arbeiten dran, diese Deduplizierungstabelle sowohl zu persistieren, dass sie sozusagen wiederhergestellt werden kann, wenn das System mal neu startet und auch gewisse Optimierungen an dieser Deduplizierung selber zu machen, dass da vielleicht dann doch on the fly dedupliziert werden kann oder nur für bestimmte Datasets zum Beispiel. Da bin ich selber interessiert dran, was da passiert. Ich beobachte das so ein bisschen mit, weil ich es natürlich auch selber gerne nutzen möchte. Das ist gerade so in der Entwicklung, aber da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, was man verwenden könnte oder mal ausprobieren. Aber Deduplizierung ist natürlich das große Versprechen, viel Plattenplatz zu sparen. Ich würde empfehlen, erstmal mit Komprimierung anzufangen, weil das natürlich auch schon viel rausholen kann. Und dann je nach Bedarf oder je nach Situation das mit der Deduplizierung erstmal zu simulieren. Und dann, wenn man merkt, okay, da kommt wirklich was bei raus, die dann zu aktivieren, dann muss man natürlich auch die Daten wieder neu drauf kopieren, weil genau wie bei der Kompression wird ZFS jetzt nicht jeden Block nehmen und nochmal neu deduplizieren, sondern immer nur neu geschriebene Daten werden dedupliziert. Ja, und da das natürlich große Daten sind, muss man die halt auch jedes Mal wieder neu schreiben.
Ich hätte noch eine Frage schon wieder. Ich, wenn jetzt auf unserem Raumschiff, die haben natürlich auch sehr viel Musik dabei.
Ja, wie?
Ganz viel. Und wenn da so ein Bit flippt, dann ist es zwar tragisch, aber nicht weiter irgendwie schlimm. Kann genau, man ZFS praktisch sagen, jo, okay, habe ich verstanden, dass da Taylor Swift sich plötzlich nach Rammstein anhört.
Ja, ja, der Witz hier, wenn wir genug Redundanz in dem Pool haben, was wir ja haben durch diesen Spiegel, durch den Mirror, VDEV, schaut ZFS quasi, oh, in dem einen Datenblock, den ich jetzt gerade gelesen habe, da stimmt die Prüfsumme nicht mehr. Dann schaut es auf dem Spiegelpartner nach, weil da ja eine Kopie liegt, sind denn da die Daten in Ordnung? Und wenn das der Fall ist, dann macht ZFS zwei Dinge. Sie gibt die funktionierenden Daten, die mit der Prüfsumme, die stimmt, an die Applikation weiter und heilt gleichzeitig den Spiegelpartner. Das heißt, der wird dann quasi die fehlerhaften Daten überschrieben bekommen mit den richtigen Daten von dem Spiegelpartner. Und deswegen ist es sinnvoll, einen Pool möglichst redundant aufzubauen, weil man dann eben solche Selbstheilungseffekte nutzen kann. Man kann natürlich auch einen Pool mit nur einzigen Disk bauen, aber naja, da geht halt schnell mal was schief. Das war so die Idee dabei. Klar, unser Holodeck, alles Mögliche an Videodateien oder sonst wie, alles, was wir irgendwie wichtig und für Daten, muss immer genug Möglichkeiten haben, die auch wieder herzustellen, ganz klar.
So, das ist auch die Talkzeit schon durch.
Ja.
Bist du draußen noch für weitere Diskussionen
klar,
für ZFS
jederzeit
verfügbar?
Machen wir noch so eine kleine Seitendiskussion.
Dann.
Prima, vielen Dank.
Dankeschön.